das für eine Show? Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und Batsch, ist wieder Montag. Und Sie, ihr habt großes Glück, denn hier ist die beste Show aller Zeiten, weil wir alle da sind. Thomas Wagner beispielsweise.
Hallo, schönen guten Abend.
Timo Schmidtchen beispielsweise.
Hallo, Chef.
Und noch viele andere mehr. Toll, haben wir vorhin schon festgestellt. Tolles Team. Wieder.
Tolle Atmosphäre heute.
Wirklich,
ne?
Also es ist harmonisch, romantisch,
außenrum.
Alles.
Tontechnikerin,
top.
Maskenbildnerin,
top.
Kameraleute,
top.
Technisches Personal,
top,
Regie,
top.
Ja, heute Regie, klar.
Aber mal wieder einen ausgegraben.
Wollen wir mal kurz in die Regie schalten? Das ist
die Regie.
Alex Geißler soll nicht zeigen, auf welchen Seiten er gerade wieder rumräubert. Er soll sich selbst zeigen. Das wäre sehr schön. Ja. Alex, wo bist du?
Alex hat ja eigenes Merch für uns mal hergestellt.
Ist kaputt,
es geht nicht auf. Er sagt, es geht nicht auf. Apropos, es geht nicht auf. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Also über das technische Personal müssen wir nochmal reden.
Tontechniker und Tontechnikerin.
Da liegt einer auf der Kreuzschiene. Arne Slot ist der Fuß der Woche. Weil ich finde, also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass mal ein Trainer einen großen Club übernommen hat, vom Personal oder das Personal betreffend eigentlich nichts verändert hat und trotzdem maximalen Erfolg mit dieser Truppe rausgeholt hat, nachdem ein absoluter Volksheld die Bühne verlassen hat. Also das, was Arne Slot in Liverpool geschafft hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, er ist erst der fünfte oder sechste Trainer, der überhaupt in seinem ersten Jahr in der Premier League einen Titel holt.
Ja.
Dann ist er der Nachfolger, wie du sagst, einer Ära. Schau dir mal an, bei Manchester United, da sind sie immer noch, suchen sie immer noch den richtigen Nachfolger für Sir Alex.
Ja.
Ne? Und das mit einem Team, wo alle, mir inklusive, gedacht haben, die sind nach 9 Jahren Klopp-Fußball so ein bisschen körperlich und geistig am Zenit.
Ausgehöhlt, ausgezehrt. Ja.
Ja, das hat man jetzt in der Endphase so in den Pokalwettbewerben und in der Champions League ein bisschen gemerkt. Aber der wichtigste Titel in England ist nach wie vor die Premier League.
Für Liverpool sowieso,
ja. Genau. Er zieht mit Manchester United gleich. Deshalb bin ich voll bei dir beim Fuß der Woche.
Und es ist ein sehr guter Typ, ne? Also vom Typ her, glaube ich, ähnlich groß oder ähnlich ausgestattet wie sein Vorgänger. Wir haben diese Bilder gesehen. Vielleicht habt ihr es gestern in der Premier League Sendung, wie heißt das? Match of the Week.
Und heute Box to Box.
Heute Box to Box. Guck mal. Schau mal.
Schaut mal reinhören. Sogar.
Schauen Sie mal, wenn das funktioniert. Das war vor einem Jahr.
I can do now is my send my appreciation to Jürgen. So there we go. Jürgen Klopp. Ja, la, 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 la. Jürgen Klopp. Ja, la, 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 la. Jürgen
Klopp. Sensationell, ne? Wie eine Parabel.
Gänsehaut, wirklich. Finde ich richtig geil. Und ich muss auch mal grundsätzlich sagen, ich fand die Bilder gestern so schön da. Also ich habe nichts dagegen, wenn auch mal Freude überschäumt, aber diese Platzstürme, die haben ja mittlerweile so eine Dynamik angenommen, wo du das Gefühl hast, da geht's gar nichts mehr ums Feiern, sondern wer kann irgendwie als Erster am Platz sein, wer kann was rausreißen. Also so fand ich, war das doch richtig
zivilisiert,
richtig geil gestern, ne? So von dem, wie du das auch mitkriegst, oder? Was sagst du, Chef?
Ich glaube, war einfach was ganz Besonderes. Ich meine, die haben vorher 25 Jahre oder 30 Jahre auf eine Meisterschaft gewartet, holen sie dann allerdings zu einer Zeit, wo nicht wirklich gefeiert wurde und auch nicht zu Hause. Dann hast du dieses Heimspiel gegen die Spurs. Also großartig, tolle Bilder.
Vor allen Dingen hat ja auch Mo Salah hat sich ja dazu geäußert, ne? Dass dieser Titel schon sehr speziell sei. A, weil er es jetzt auch mitbekommt, wie alle durchdrehen.
Ja.
Und weil es eben ohne die Bausteine, mit denen er gespielt hat, ohne Firmino, ohne Mané, ohne Klopp. Ihm ist ja auch ein nicht so ganz einfaches Verhältnis zu Klopp angedichtet worden.
Ja, Ne? Aber war dann, glaube ich, nicht so. Also ich habe jetzt
Interview gelesen, aber deshalb dass sich immer wieder austauschen. Das einerseits nochmal betonen, was du ja auch gesagt hast. Das, was Liverpool heute ist, hat der Klopp zu großen Teilen aufgebaut. Wobei man ja fairerweise auch sagen muss, dein Vorgänger Rodgers wäre ja auch fast schon Meister geworden. Ja. Ne? Also es war jetzt keine völlig blinde Truppe, die da übernommen hat. Ne? Aber sehr harmonisch, muss man
gut
sagen.
Gut gewachsen, harmonisch gewachsen. Toll. Englischer Meister 2025, der FC Liverpool. Wir nähern uns dem spanischen Pokalfinale.
Dem spanischen Pokalfinale.
Also ein starker internationaler Part, aber natürlich Talk of the Town, Toni Rüdiger.
Darf ich erst noch was, bevor wir Rüdiger sprechen? Ja. Allgemein muss ich sagen, finde ich das ganze Benehmen von Real Madrid rund um dieses Pokalfinale an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Das muss man auch mal sagen. Der größte Club der Welt, der erfolgreichste Club der Welt, der sich immer auch so gerne etwas fast schon Erhabenes gibt, zettelt eine Diskussion über den Schiedsrichter im Vorfeld schon an, die wirklich absurd ist.
Absurd, ja.
Ja. Die peinlich ist, die auch bei den Schiedsrichtern etwas macht. Wie soll ein Schiedsrichter überhaupt so ein Spiel leiten, ohne dass er nicht direkt in die eine oder in die andere Richtung getragen wird? Dann sagen die Schiedsrichter etwas auf der Pressekonferenz, sind sichtlich bewegt, danach sagen sie alles ab. Das Dinner mit dem Finalgegner, keine Pressekonferenz, kein öffentliches Training. Was soll das? Also Real Madrid ist anscheinend nur dann edel und erhaben, wenn sie alles gewinnen.
Ja.
Sobald es eng wird und sobald eine titellose Saison droht, benimmt man sich dann so.
Ich habe es auch nicht verstanden, weil es, du hast es ja richtig gesagt, weil es gegen die Etikette des Vereins ist. Dieses Verhalten ist eigentlich Real Madrid unwürdig. Im Vorfeld, hast du?
Nee, hatten wir.
Dieses Verhalten ist eigentlich Real Madrid unwürdig, weil sie, wie du richtig gesagt hast, sich auch eine moralische Instanz auf die Fahnen schreiben und auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist der königliche Club. Und dann kann man auch mal unzufrieden sein mit der Schiedsrichteransetzung, aber man darf sich meiner Meinung nach, zumal als Real Madrid, nicht so verhalten und darf sich dann vor allen Dingen nicht wundern, wenn dann Spieler durchdrehen. Weil du sagst es vollkommen richtig, das, was rund um dieses Pokalfinale passiert ist, hat Wirkung und Abstrahleffekt auf das Verhalten von Toni Rüdiger während der Verlängerung. Der Eisbeutel wirft, der den Schiedsrichter beleidigt. Und irgendwie ist es dann auch, der Schiedsrichter hat übrigens gut gepfiffen, ne? Also er hat tadellos gepfiffen.
Übrigens, die Szene, wo Rüdiger, wir werden jetzt noch darüber sprechen, da geht es nicht um einen Elfmeter, da geht es um einen Offensivfoul.
Genau. Also wir waren halt in der wirklich absoluten Crunch-Time des Spiels. Und da muss ich sagen, das ist halt so eine klassische 50-50-Entscheidung. Aber ich sag ja, getriggert durch die Diskussion, die es vorher gab.
Das ist der Ursprung, genau das ist der Punkt. Da
kommt das bei Rüdiger zum Ausbruch? Also er unterstellt ja mit der Art und Weise, wie er reagiert, unterstellt er dem Schiedsrichter Betrug. Und das war es ja definitiv nicht. Also es war eine handelsübliche Szene, die kann man so pfeifen. Alles in Ordnung, aber es war jetzt nicht klar, eindeutig falsch. So.
Also, ich bin vollkommen bei dir, dass in dieser überhitzten Atmosphäre dem einen oder anderen die Sicherungen durchgebrannt sind. Ja. Es gab ja insgesamt 3 rote Karten für Real Madrid. Finde aber trotzdem, also man verfolgt das ja jetzt auch, ich habe es ja gestern Morgen schon in unsere Gruppe reingeschrieben, ich habe das Spiel als Zusammenfassung gesehen und war wirklich erschrocken, weil das geht ja über das Maß, wie man auf Schiedsrichter pöbelt und so. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wenn die 3 oder 4 Mann den nicht zurückhalten, ich weiß nicht, was der mit dem Schiedsrichter macht. Und ich finde, dass Antonio Rüdiger, er ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht das erste Mal auffällig geworden. Er hatte ja diese Geste, die er beim Spiel gegen Atletico Madrid gemacht hat, den Fans gegenüber. Er ist bei Real Sociedad in die Kabine gerannt und hat geschrien, es lebe Athletic Bilbao. Also
hat eine Akte.
Genau, es verteidigen ja viele jetzt, die sagen, das sind normale Emotionen. Und da sage ich, das sehe ich nicht so. Für mich hat das mit Emotionen nichts mehr zu tun. Und ich verstehe einfach nicht, Er ist ein Nationalspieler, er ist eine Führungsfigur auch in der Nationalmannschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch die ganze Erwartung ist, die an ihn aufgeladen wird. Erinnert euch an die Szene, wir beide waren damals beim Spiel gegen Japan in Katar bei der WM, ja, wo er den Gegenspieler veralbert hat mit diesen Hürdenschritten. Und er ist, glaube ich, schon auch jemand, der oft auch sagt, er verlangt Respekt. Den kann er auch für seine sportlichen Leistungen verlangen. Aber das, was da war, das war vor allen Dingen auch die Begriffe nachwerfen, Eiswürfel nach jemandem werfen. Also das geht für mich über alles, was mit Emotionen drüber ist. Und nur ein Satz, bevor, ich will dich jetzt auch gar nicht hier zu waffeln. Aber
nee, waffel ruhig.
Wenn ich mir als Verband auf die Fahnen schreibe, ich möchte für Fairness stehen, für Respekt, für respektvollen Umgang, dann finde ich, ist die Frage angemessen, die heute schon viele gestellt haben, wie soll ich kleinen Kids beibringen, sich dem Schiedsrichter, ja, und dem Gegner gegenüber fair zu verhalten, wenn ein Nationalspieler, der für Millionen ein Vorbild ist, so etwas macht?
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders, ehrlicherweise, weil ich dieses Heer der Moralapostel und dieses Heer der erhobenen Zeigefinger im Grunde hab kommen sehen. Also Entrüstung in 3, 2, 1 und was soll man, er soll dann nicht mehr ins Land kommen, sondern nicht mehr in die Nationalmannschaft. Ich kenne Toni Rüdiger ein bisschen. Er ist, hat auch ein Team in der Icon League. So laufen wir uns hin und wieder über den Weg und finde sein Verhalten absolut tadellos. Er ist natürlich auf dem Platz ein anderer Mensch, der bereit ist, sein Leben zu geben, während der 90 Minuten für seine Mannschaft. Das vorweggeschickt. Das, was da passiert, deshalb fand ich es gut, dass du mit Real Madrid eben eingestiegen bist, hat seine Ursache und seinen Ursprung in dem Verhalten von Real Madrid. Wie er dann wegtickt, ist einfach einen drüber. In dem Moment denkt er nicht darüber nach, dass er Vorbild ist. In dem Moment denkt er nicht darüber nach, dass er dass Kinder in ihm möglicherweise nacheifern. In dem Moment glaubt er, ein Verbrechen erkannt zu haben und reagiert darauf. Das wird der spanische Verband sanktionieren. Da übrigens der Link in die Regie geht. Ne? Also das wird der spanische Verband sanktionieren. Wahrscheinlich wird er in dieser Saison nicht mehr spielen, möglicherweise auch in der neuen Spielzeit nicht. Jetzt ist die große Frage, muss das einen Abstrahleffekt haben in die deutsche Nationalmannschaft? Muss sich der deutsche Verband damit beschäftigen? Ich finde, wenn einer einen Fehler macht und einen Fehler zugibt, auch wenn es das dritte oder vierte Mal war, und er wird damit dort, wo der Fehler passiert ist, sanktioniert, reicht es erstmal. Weil er schmeißt auf 30 Meter einen Eisbeutel, das darf er nicht und dafür wird er eine Strafe bekommen. Dass jetzt der DFB sich aufschwingt und sagt, also wir schwingen jetzt auch die moralische Keule mit dem erhobenen Zeigefinger, genau so ist es, das finde ich einen zu viel. Trotzdem muss man sich mit ihm und mit der ganzen Sache auseinandersetzen. Und möglicherweise muss er auch als Zeichen der Abbitte, als Nationalspieler, in irgendeiner Form glaubhaft versichern, dass das ein massiver Ausrutscher war, um dann am Ende auch seiner Vorbildfunktion für die Nationalmannschaft gerecht zu werden.
Also ich kann in vielen...
Aber wenn ich das noch schnell sagen darf, diese Form der Entrüstung, ne, da sage ich dir ganz ehrlich, da meine ich mit. Also weil das ist mir einer zu viel.
Auf 30 Meter mit Eis.
Alles in Ordnung, dem brennen alle Sicherungen
aber durch.
Und er wird dafür ja auch bestraft.
Aber also, Wolfi, ist das, da muss ich dich jetzt mal fragen, ist denn jeder, der jetzt sagt, das geht nicht... Ist der jetzt ein moralischer Entrüster? Mm-mm. Also mir ist das ist mir von der anderen Seite, ich sage jetzt nicht, dass du das gesagt hast, ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Also nur weil sich jetzt Leute darüber aufregen, in mehr oder weniger heftiger Form, heißt das ja nicht, dass die jetzt alle Moralkeulen schwingen, dass das alles Moralisten sind, sondern du hast eins auch richtig gesagt, es ist ja nicht der erste Fall.
Ja.
So. Und er ist auch, glaube ich, jemand, der durchaus bewusst auch gern mal provoziert. Natürlich. So spielt er ja auch Fußball deshalb ist er ja auch ein internationaler Klassespieler geworden. Aber ich finde zu sagen, okay, der wird jetzt 4 bis 6 Wochen in Spanien gesperrt, da ist selbst die Meisterschaftschance ist relativ klein, das wäre für das, also ich habe so eine Szene, ganz ehrlich, selbst Ralf Weber, der 92 gefoult wurde und Eintracht Frankfurt hat die Meisterschaft nicht dadurch bekommen, der ist fast auf die Kamera los und so und Schiedsrichter da musste, aber der wurde selber gefoult, 3 Meter vom Tor, also völlig klar. Ich habe sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich habe wirklich gedacht, was muss da durchgebracht worden sein für einen Offensivfreistoß? Ja. Und deshalb sage ich, ich halte auch nichts davon, ich wäre jetzt auch einer in meiner ersten Regen, würde ich sagen, was soll das denn? Ich habe damals übrigens auch gesagt, als Lukas Podolski Ballack eine gescheuert hat auf dem Platz, hätte ich auch mehr gewünscht, dass der DFB sanktioniert. Ich habe das auch bei Leroy Sané gesagt, als er jetzt das letzte Mal runterging. Nur hier, finde ich, muss der DFB schon ein Zeichen setzen, nicht mit einer Endgültigkeit, nicht sagen, der darf nie mehr Nationalmannschaft spielen, aber das muss jetzt auch mal in dem Falle wehtun. Und deshalb würde ich sagen, du musst bei dem Nations League Turnier jetzt bei dem Final Four zu sagen, okay, du bist da nicht dabei und wie du sagst, du gehst vielleicht auch irgendwo mal in eine Schule und erklärst den Jungs da auch in Neukölln, wo du herkommst, machst du was und dann bist du wieder ganz normal dabei und ich bin auch bei dir, wer sind wir, die da jetzt alles verdammen, aber das ist nicht das erste Mal und ich finde, es ist in der Schwere so krass, dass ich finde, da muss auch der DFB ein Zeichen setzen.
Es war wirklich krass, also ich habe die Verlängerung live geguckt, bin aus Frankfurt zurückgekommen und sehe, der Klassiker geht in die Verlängerung und hab's mir dann angeguckt.
Ein geiler Kick übrigens.
Absolut und die Verlängerung war total spektakulär und ich habe auch gar nicht verstanden, warum die dann so durchgedreht sind, weil es einfach, es war ein handelsüblicher Zweikampf, also klar, die regen sich auf und sagen, ja, aber pfeift natürlich pfeift er gegen uns, so, aber mit dieser Vorgeschichte hat es natürlich eine ganz andere Wucht, weil Real Madrid an die Sache rangegangen ist und gesagt, ihr stellt uns hier einen Dieb hin, quasi. Da sitzt also ein Unparteiischer, der in Tränen aufgelöst da sitzt und das sollte nicht sein, also das kann nicht sein. Das ist, wir spielen Fußball, also es geht nicht um Leben und Tod, sondern wir haben da einen Schiedsrichter stehen, der da sitzt, weil er unparteiisch ist. Und dann kann nicht Real Madrid sagen, das ist ein Dieb.
So. Nee, natürlich
nicht. Und das triggert natürlich
jeden Einzelnen. Aber Toni Rüdiger ist 32 Jahre alt, der darf auch sein eigenes. Hundertprozentig,
also er hat ja mittlerweile, sich auch entschuldigt und hat seinen Fehler eingestanden. Also das ist das Mindeste, was ich erwarte. Das ist wirklich vorweggeschickt. Und er wird dafür vom spanischen Verband eine harte Strafe bekommen. Und damit ist es dann auch gut, finde ich. Und der Verband sollte ihn sich nehmen und lädt ihn ein, logischerweise fürs Nations League Finale. Und er muss sich in irgendeiner Form dazu äußern, dass das auch von der deutschen Öffentlichkeit nochmal sagt. Was mir wirklich auf den Geist geht, ist, dass du weißt, du siehst dieses Ding, du siehst, was er macht und weißt im Grunde, was passiert.
Aber du sprichst eine Vorgeschichte an. Eine Vorgeschichte sprichst du an und die Vorgeschichte bei Rüdiger hat halt auch einen recht langen Rattenschwanz. Und da, finde ich, muss man dann auch ein bisschen drüber nachdenken, wie man solche Sachen sanktionieren kann. Da reichen nicht 40.000, sondern, und da reicht auch nicht mal ein Nachmittag mit PR-Kollegen in der Schule. Da muss man, finde ich, was Größeres machen.
Also, das kann man sich ja überlegen.
Darf ich noch eins anfügen? Also das Spiel Atletico Madrid gegen Real Madrid, dieses Champions League-Spiel, das auch sehr aufgeladen ist. Ja. Das ist, glaube ich, 4 bis 5 Wochen her.
Ja.
Und zur Wahrheit gehört auch, dass Rüdiger und Real Madrid-Spieler vom Atletico-Publikum teilweise auch derbe beleidigt wurden. Ja. Also das wollen wir gar nicht unter den Tisch gehören. Aber es gehört ja auch dazu, dass du nicht nur in der Niederlage, sondern auch im Sieg Größe machst und dann laufen da ein paar hin und machen diese Geste zu den Zuschauern vor der Weltöffentlichkeit. Dafür wird er, glaube ich, bestraft. Ihr wisst vielleicht besser, hat 40.000 Euro bekommen und irgendeine Bewährungsstrafe in der Champions League.
So, als wenn ich einen Euro zahlen muss jetzt.
Genau. So, und dann haben wir ein Pokalfinale 5 Wochen später.
Ja.
Und er wird selber nicht gefoult, wie du sagst, es ist kein Elfmeter. Das würde dir ja so eine Geste auch nicht rechtfertigen. Aber es ist, wie du es gesagt hast, ein handelsüblicher Zweikampf im Mittelfeld. Und der dreht in einer Art und Weise frei, wo ich denke, okay, was hat denn das dann gebracht, dass du vor 4 Wochen schon mal irgendetwas so hattest? Und ich bin schon der Meinung, dass es wirklich viele Kids gibt, gerade die auch im Käfig spielen und so, für die Antonio Rüdiger ein Held ist. Und dann siehst du, dass der das sich so aufführt. Ich finde schon, dass man da auch sagen darf, der soll nicht ewig verdammt werden, um Gottes Willen. Ja. Aber man muss ein Zeichen setzen, auch als Verband, der ist Nationalspieler. Wir sagen übrigens mit Recht, Nagelsmann fordert von seinen Spielern auch, ihr müsst so ein bisschen ein Vorbild für viele sein.
Ja, das ist ja auch verbandsgeforderte Verbandsetikette.
Genau. Und so soll es ja alles auch sein. Aber damit bist du kein Vorbild.
Nein, damit bist du kein Vorbild. Aber jetzt von Sanktionen zu sprechen, du lädst sie nicht mehr ein, das ist der falsche Ansatz, finde ich. Sondern er muss glaubhaft für alle zeigen und versichern, dass das ein großer Fehler war, den er gemacht hat. Und das kann man ja auf verschiedene Art und Weisen. Schulen, weiß ich, Problembezirke. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, um wirklich zu zeigen, dass es ein Fehler war. Also das ist jetzt auch eine Chance und die sollte man Rüdiger auch geben, finde ich, die er nutzen kann, um glaubhaft Abbitte zu leisten.
Ja.
Ich halte nichts davon, jetzt zu sagen, lad ihn nie mehr ein.
Das geht ja auch nicht um
niemanden.
Das geht nicht um
niemanden. Nein, damit meine ich nicht euch, sondern ich habe halt einfach gelesen, was da gefordert wird, teilweise von Experten. Lad ihn nie wieder ein, lad ihn auf keinen Fall im Sommer ein. Ja doch, nicht ausgrenzen, sondern behalte ihn dabei und weise ihn darauf hin, nochmal mit Nachdruck, dass er seiner Vorbildfunktion in besonderem Maße nicht gerecht geworden ist. Und dann überlegt ihr eine gemeinsame Maßnahme, wo er glaubhaft versichern kann, dass es ihm leid tut, was er da gemacht hat. Weil ich dir sage, wenn du mit ihm redest, ist es ein völlig normaler ich sage ja nur, ich kann es ja nur aus meinem Erleben.
Aber das sehe ich dann anders. Weil du musst ja auch irgendwann mal, muss es ja eine Stufe auch geben, wo es mal Konsequenzen gibt. Das ist ja genauso, wenn du mit dem Auto fährst.
Ja.
Beim ersten Mal überschreitest du die Geschwindigkeit, da kriegst du einen Punkt. Beim zweiten Mal nochmal und beim dritten Mal ist irgendwann der Führerschein weg. Du kannst aber dann über ein freiwilliges Punkteabbauseminar oder so, kannst du ihn ja wieder zurückbekommen. Ja. Aber was passiert denn jetzt in einem Nations League Finale? Ja, ja. Dann ist wieder eine Szene, dann reden wir wieder darüber und dann sagen wir, ja, okay.
Aber juristisch gesehen ist der Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Auf 30 Meter ein Eisbeutel geworfen.
Ja, gut, aber das ist der Schiedsrichter und das ist übrigens auch eine Position, wenn wir vor dem Schiedsrichter keinen Respekt mehr haben.
Was wäre für dich eine gute Strafe?
Was ich gesagt habe, ich würde ihn für das Nations League Finale nicht nominieren, ich würde was mit dem DFB zusammen machen und danach ist der dann kann er darüber nachdenken und dann ist der Bann vorbei und dann kommt er wieder ganz normal dazu. Okay. Es ist aber dann für ihn schon auch mal ein Signal, das war jetzt eins zu viel.
Okay.
Und ich spreche nicht von ewigem Ausschluss, sondern nur für dieses Turnier.
Okay, was würdest du sagen?
Das ist auch diese Mischform. Ich habe bei beiden von euch sehe ich Punkte, wo ich sage, damit kann ich was anfangen. Ich denke allerdings auch, dass, weil ich eben auch schon gesagt habe, sowas wie 40.000 und sowas, das bringt halt nichts. Und dann kann man PR-mäßig einen ganz netten Text schreiben. Ob das dann wirklich nachhaltig ist, das wage ich zu bezweifeln. Deswegen.
Schmeißt du die Community an nebenbei? Erzähl ruhig.
Ja, da ist viel los auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich, weil das Thema natürlich erhitzt
das ist
und in wahrscheinlich extreme Richtungen diskutiert wird. Nein, das ist, was Thomas Müller sagt. Wolf geht auch vor Gericht und sagt, jemand ist unschuldig, weil er meint, er kennt ihn. Und ja, das ist ja, wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Darum geht's ja nicht.
Ja, man muss ja auch nicht immer alles vergleichen können. Genau das ist es, ne? Es ist
also, Wolf nur noch peinlich, sagt der Brain. Wolf peinlich, sorry. Ja, klar. Also, nehme ich.
Timo Schmidtchen macht den liberal.
Das ist meine Position hier.
Ja, 100 km/h, falscher Ansatz innerorts, okay. Zweite Liga ist spannender als Rüdiger, sprechen wir noch drüber. Ich bin dafür, dagegen zu sein, sagt Herr Müller. Pro Wagner, absolut geile Idee. Sein Verhalten ähnelt physischen Problemen, sagt der rollende Rettich.
Ich denke, mein psychischen hat sich verstanden.
Sollte sich öffentlich beim Schiedsrichter.
Aber genau wie bei euch in der Diskussion, einfach gibt viele Seiten. Ich denke, dass es auf jeden Fall, dass man mal drüber nachdenken sollte, das anders zu sanktionieren, als wir es bisher gemacht haben, sondern glaubhaft, dass da was gemacht wird.
Das ist das, was ich meine.
Also wenn ich früher irgendwie Mist gebaut hätte, dann haben die gesagt, hier, du musst mal einen Tag Lemgo irgendwie die Straße putzen oder so, dann machst du das. Aber es geht um längere Zeit, dass man es auch richtig verinnerlicht. Das fände ich, wäre eine richtige Sache. Und ein bisschen mehr als ein Euro Strafe.
Ja, ich glaube halt einfach, dass es auch für ihn selber, ich weiß nicht, ob Antonio Rüdiger sich vielleicht auch mal Gedanken darüber gemacht hat, mit jemandem darüber zu reden, zu arbeiten. Ja. Vielleicht macht er das auch, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, es ist jetzt in kürzester Zeit mehrmals passiert. Auch das Pokalhalbfinale gegen San Sebastian, das ist keine 3 Wochen her. Hm. Und das sind jetzt 3 Vorfälle allein in diesem Jahr, in den letzten 2 Monaten.
Weißt du, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde? Ob Real Madrid das intern geißelt und in welcher Form Real Madrid...
Das würde ich mal hoffen, ne?
Ja, es ist nicht bekannt bisher, dass da irgendwas nicht gekommen ist. Nein. Und es ist bei dem Spiel bei Atletico, soweit ich weiß, auch nichts passiert.
Nein.
Und es ist bei dem Spiel gegen San Sebastian ist auch nichts passiert.
Aber das passt ja auch gerade ins Bild. Im vergangenen Jahr hatten wir ja auch dieses mit dem Ballon d'Or, wo sie gesagt haben, ja, was das für eine Clowns-Veranstaltung, da gehen wir alle nicht hin. Das passt ja gar nicht zu Real. Ne?
Ich glaube halt schon, dass wenn der Club sagt, der Schiedsrichter, wie kann man so einen Schiedsrichter ansetzen, ne? Und alles absagt, dass du dich dann nicht wundern brauchst, wenn das solche Blüten treibt.
Ich finde schon, dass die Situation angespannter ist, aber du hast eben gesagt, es ist der Tatbestand der Beleidigung. Also ich finde die Begriffe, die da gefallen sind, auch auf Deutsch, hörbar für alle, das ist dann schon eine krasse Beleidigung. Mhm. Und ich finde auch, Eiswürfel auf einen Schiedsrichter zu werfen, das ist für mich keine Lappalie.
Das geht nicht. Also wir reden ja am Ende, reden wir über Respekt. Ja. Also wir reden über fehlenden Respekt und der ist völlig aus der Form gefallen.
Aber ich glaube, wir können es damit auch, wir haben jetzt nicht die gleiche Meinung. Ich sage, um diesen Fehler.
Nicht so viel anders,
aber um diesen Fehler zu sanktionieren oder zu sagen, Junge, du musst auch darüber nachdenken, muss es eine härtere Strafe geben als bisher, aber keine Verbannung für immer. Und deshalb wäre das mein Vorschlag.
Mhm. Okay. Danke, euer Ehren. Ich würde jetzt zum Plädoyer kommen, dass wir vielleicht jetzt die Gemüter ein bisschen runterkühlen und mal eine kurze Anti-Stress-Werbung machen. Und dann kommen wir gleich wieder mit den ganzen anderen Themen.
Das war doch ein wirklich anständiger Austausch.
Ja, toll, ich find's gut, aber dann kommen wir gleich zu den anderen Themen.
Ja, sehr gut.
Des Tages.
Kurze Pause, bis gleich.
Geht's ohne Lärm und ohne Qual. Mein Anti-Stress-Express.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Einfach mal mit Ruhe. Das heißt, die Gemüter haben sich beruhigt, obwohl nach wie vor natürlich
das Netz glüht.
Hitzig diskutiert wird. Ist ja auch völlig zu Recht. Also es gibt ja auch, das, so ehrlich muss man sein, es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Wie willst du das, dieses Vergehen quasi gerecht, salomonisch sanktionieren, sodass alle Beteiligten zufrieden sind? Das funktioniert nicht. Was ist eigentlich mit Borussia Dortmund?
Hör mal, was ist mit Schwarz-Gelb?
Ja, was ist denn eigentlich mit Schwarz-Gelb?
Big Point.
Jetzt kommen die doch noch in die Champions League, vielleicht, wahrscheinlich, könnte sein. Wir sind mit dem Topspiel nächste Woche übrigens da.
Drei Plätze gegen sind Wolfsburg. Weg. Erstmal Gratulation an die Eintracht. Ja. Das war auch ein Statement-Sieg gegen Leipzig.
Ja.
Ne?
Ja.
Und jetzt, ja, es sind noch 9 Punkte zu vergeben. Du spielst zwar in Leverkusen, das ist schwierig, aber vielleicht reichen auch 7. Also das ist ein anderer BVB als noch vor einem Monat. Das muss man ganz klar sagen.
Also typisch für das Borussia Dortmund von vor 2-3 Monaten wäre gewesen, dieses Spiel in Hoffenheim gnadenlos zu vergurken. Mhm. Das wäre typisch gewesen. Da hättest du gesagt, ach guck, da ist er, der alte BVB. Hat sich ein neuer Spirit entwickelt? Hat Niko Kovac möglicherweise die richtigen Knöpfe gedrückt?
Ja, das würde ich schon absolut sagen. Ich war ja am Anfang auch, habe ich gedacht, okay, ist das vielleicht eine Übergangslösung, weil Niko Kovac steht ja für eine Art sehr disziplinierten Fußball mit viel Laufen, gut verteidigen. Das war ja auf seinen Stationen sein Merkmal. Und ich habe gedacht, passt das mit dem Kader so zusammen, der ja eigentlich eher spielerisch zusammengestellt ist? Anscheinend bringt er gerade genau die Dinge, die dieser Mannschaft gefehlt haben. Wobei man auch sagen muss, das 3-2 ist natürlich schon glücklich. Also ja. Da gibt es auch Schiedsrichter, die
Foulspiel ja oder nein?
Boah, also wirklich, also zumindest finde ich, muss er sich nochmal angucken, das finde ich dann schon. Ne?
Ich finde es auch. Also ich finde es
eher Foulspiel, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch eher 60-40 Foulspiel, aber ich verstehe auch, wenn du da drauf gehst und sagst, okay, du musst ja entscheiden, ist der Torwart eher am Fuß, dass er dadurch praktisch in sein Gesicht fällt, dann kann ja auch der Dortmunder nichts dafür, aber ich sehe auch nirgendwo, dass der jetzt erst am Ball ist oder sowas. Ja. Ne? Deshalb, aber ich finde dann, wenn der Schiedsrichter sich nochmal anguckt und es dann entscheidet, finde ich es auch okay. Letzte Minute müsste meiner Meinung nach selber noch mal drauf gucken.
Das ist halt so eine spielentscheidende Szene. Aber
ganz genau.
Wobei, einfach rausgehen, ne?
Wenn wir hier sagen mit 60-40, dann ist es ja eine.
Ja, klar, aber dann kann ja vielleicht, also die Frage ist ja in dem Falle dann da, ich kann es nicht beurteilen. Es gibt ja Elfmeter, da sagst du, boah, den hätte ich nicht gepfiffen, das ist zu 30% nur einer. Dann hieß es ja nach der alten Diktion, dann wird keiner rausgeschickt, sondern nur bei der 100%igen Entscheidung. Aber hier ist ja wirklich die Frage, wer war denn wo zuerst am Ball? Und dann ist es seine Wahrnehmung. Aber das, finde ich, muss er sich nochmal angucken.
Aber es gab ja auch Einstellungen, wo man dann gesehen hat, dass Baumann eventuell Kane mit dem Fuß trifft, ne? Also, dass es dann auch Elfmeter BVB
hätte. Genau. Das ist also ja die Frage. Das ist ja, finde ich, die...
Naja, aber es gibt ja auch die Argumentationskette von wegen Kopfverletzung und so. Also, ich bin nicht bei 60-40, ich bin bei 50-50. Und da, finde ich, musst du als Schiedsrichter dann einfach rausgeben, um dich nicht so angreifbar zu machen.
Ja.
Also, warum sagt da der VAR...
Aber wir wollten ja jetzt über, wir holen es ja auch nicht mehr zurück. Also wir wollen über Schwarz-Gelb reden und ich finde, es ist einiges drin, dass sie sich kurz vor Schluss das Ding einschenken lassen. Aber zumindest kommen sie ja in die Situation, dass es überhaupt da so ist. Ja. Und das ist auch ein Verdienst von Niko Kovac, der ja laut Watzke ist klar, der macht weiter. Und ich traue dem BVB zum Beispiel in der Verfassung auch einiges bei der Club-WM jetzt zu. Weil da wirst du wahrscheinlich auch nochmal über deine Grenzen gehen müssen als Mannschaft. Witterung, ne, lange Saison.
Ja. Also, aber da kennst du auch nur du alle Gegner, ne?
Nein, und aber trotzdem ist es ja ein Wettbewerb, der schon Prestige hat. Also kann mir schon vorstellen, dass die erste Auflage möchte nachher. Es hat nicht den Titelwert eines Champions League-Sieges, aber der erste Club-Weltmeister, der so. Also
ich glaube auch, da kommt der Hunger mit dem Essen. Ne?
Ganz
also,
genau.
was man hört, ist, sie tun sich mit dem Ticketsverkauf extrem schwer da, aber jetzt kaufen die Amerikaner sehr spät.
Das wird auch ihre von der Tickets Kulisse ein bisschen anders sein, da bin ich auch bei dir.
Also das geht, glaube ich, träge los. Und wenn du dann siehst, dass ein deutscher Verein da sehr weit kommt, glaube ich, dann findest du auch eine größere Öffentlichkeit, die sich das anguckt. Und jeder Verein, der teilnimmt, sagt, jede Runde ist bares Geld. Also jeder Sieg ist bares Geld. Also
übrigens, was ich auch noch sagen möchte dazu, ich habe mich schon gefreut, dass Julian Brandt ein gutes Spiel gemacht hat und dieses Tor spektakulär erzielt hat.
Ja.
Weil ich finde, es gibt wirklich viele Spiele, da würde ich als Dortmunder Anhänger auch denken, Mensch, warum macht der so wenig aus seinen Anlagen? Hm. Aber dass er dann alles immer schuld sein soll, das finde ich auch ein bisschen viel, weil ich finde, er hat in Schwarz-Gelb auch schon echt gute Spiele gemacht.
Wobei das nicht untypisch ist für so Traditionsvereine.
Das ist so ein Dortmunder-Ding, Emre Can
vorher. Es gibt so ein Prügelknabetum und es gibt so ein Heilsbringertum und das wechselt dann immer schnell. Also ja, also das ist jetzt solche
Spiele. Aber Wolfi, kann das vielleicht sein, dass das auch daran liegt, wenn du zum Beispiel ein technisch relativ limitierter Abwehrspieler bist und haust aber 34 Mal in dem Jahr alles rein und liegst nur dreimal daneben, dann sagen alle, boah, das ist ein Malocher. Ja, ja. Und bei Brandt denkst du, das ist so ein großes Versprechen, weil der alles kann, der ruft das aber nur 10 bis 15 Mal pro Saison so überragend ab, dann hat er noch 10 durchschnittlich und 15 Mal kannst du den vergessen. Ja. Das verzeiht man so einem dann noch viel weniger, glaube ich.
Schwer.
Weil man immer so denkt, der könnte doch so viel mehr.
Es ist so wie so ein Künstler, wie so ein kleiner Mozart läuft er da über den Platz und dann haut er mal plötzlich neben die Taste und dann ist, heute ist einfach niemand so. Ja, kann sein.
Dann gehe ich doch lieber aufs Theaterkonzert in Burgwedel oder so.
Ja, ich muss auch los jetzt. Also, das kann schon sein. Nein, aber die Chance ist realistisch, die Chance ist greifbar. Ich glaube auch, es geht ausschließlich um Platz 4. Was in Leipzig passiert ist, wir waren ja mit dem Topspiel in Frankfurt. Also das war schon ausgesprochen blutleer. Also jetzt muss auch dem Letzten in Leipzig klar sein, dass sie kein Trainerthema hatten, sondern dass das doch eher ein Qualitätsthema ist. Also dass sie in der Kaderzusammenstellung nicht optimal lagen, dass die Entwicklung der jungen Spieler nicht so waren, wie es in den letzten Jahren war, dass die Qualität, die sie verloren haben in den letzten Jahren, sich einfach bemerkbar macht. Jetzt juckt mir die Nase.
Aber
ich habe vorher noch gesagt, der Heuschnupfen ist weg.
Aber
Frankfurt Wahnsinn, ne?
Frankfurt Wahnsinn.
Haben wir ja gerade gesagt, auch jetzt so die Enttäuschung nach Tottenham weggesteckt, ne? Und in so einem Spiel, da war ja auch eine Menge Dampf drauf, weil die haben auch kein ganz einfaches Restprogramm, also imponierend, aber vergesst mir Freiburg nicht.
Ja.
Also, die würden
mir. Das ist sowieso, das kommt ja auch im Rahmen dieser Sendung einfach zu kurz, weil wir waren mit dem Topspiel einmal in Freiburg. Ich glaube, Freiburg war in dieser Saison einmal Topspiel
gegen oder was? Leipzig.
Zweimal. Ja. Also war einmal oder zweimal Topspiel?
Einmal.
Ja.
Also ne, zweimal, weil du einmal in Leverkusen, glaube ich, noch warst. Aber
korrekt. Zweimal Topspiel in der Saison.
Guckst du nur Topspiele?
Naja, ich bin bei den Topspielen. Ich bin bei den Topspielen, klar.
Ja,
klar. Also ich bin halt immer um 18:30
Uhr. Ja, ist ja klar.
Und da kommt Freiburg eigentlich ein bisschen zu kurz für das, was sie leisten. Weil in Freiburg, es ist Jahr 1 nach Streich. Also steigern Sie Denkmal und Sie kommen in die Region, wo sich Christian Streich für Freiburg bewegt. Das ist ja noch höher und größer und mehr und weiter als Klopp in Liverpool, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Dann kommt Julian Schuster, ein Trainer-Novize, übernimmt
die Saat, ja, hat zu diesem Trainerstab logischerweise dazugehört, übernimmt. Und du merkst nicht nur keinen Qualitätsverlust, sondern du merkst Wachstum. Fußballerisches, qualitatives
und
tabellarisches.
Der lässt einen Christian Günther, der seit Jahren Kapitän, Identifikationsfigur ist, Nationalspieler war der noch vor kurzer Zeit, der setzt ihn ab und zu mal auf die Bank. Ja. Der sitzt auch Griffo auf die Bank, das hat übrigens Christian Streich auch schon gemacht. Und dann verlieren die gegen all die großen Mannschaften, die haben ein negatives Torverhältnis und trotzdem kriegen die jetzt so den die Kurve und eine Stabilität, also das kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen. Und
eigentlich Mannschaft des Jahres, absolut.
In der Bundesliga, definitiv.
Und Wolf hat hier oft schon gesagt, wenn du international das Geschäft erreichen willst, brauchst du einen Stürmer, der 20 plus erzielt. Also Freiburg macht es einfach übers Kollektiv. Ja. Ich glaube, die haben vier Tore, die wahrscheinlich der beste gestiegen.
Ja, aber guck mal, wer sich da jetzt entwickelt, der Kübler, Rechtsverteidiger, das ist eigentlich der solide Prototyp eines Spielers. Den setzt du mal ein, dann wieder raus. Der hat schon fünf Tore geschossen. Ja. Ja. Der Rosenfelder, der macht das Ding in Wolfsburg. Also die entwickeln ja auch Leute.
Total. Also nahezu ausschließlich.
Arthur Bono, der überragend war, ist verletzt. Jetzt spielt Florian Müller, als wenn nichts geschehen wäre oder sowas. Ne? Top.
Ja, das muss man auch sagen. Also die stehen natürlich nicht unter dem ganz großen Scheinwerfer. Machen sich das auch zunutze. Man muss auch sagen, dass in Freiburg nicht ausschließlich mit Nüssen bezahlt wird und mit Solarstrom Energie gewonnen wird und alle mit dem Fahrrad kommen. Auch wenn es toll ist, dass im Stadion
da wirklich viele mit dem Fahrrad.
Genau, das wird die offizielle Fahrradzahl wird ja immer angegeben.
Ja, und die Spieler Stadion. Selber toll. Kommen ja auch mit dem Fahrrad teilweise.
Absolut.
Ja.
Also Litz-Doan hat 9, Grifo 8 und dann Lukas Höhler mit 5.
Und dann dünnst so ein bisschen aus. Ja, aber es funktioniert.
Diese Standardstärke hatten wir dann schon mal besprochen. Ne?
Stadion ist sehr gut.
Sehr gut. Finde ich für einen Neubau von außen, ich traue dem Dreisamstadion nach, aber drin ist es ein richtig geiles Fußballstadion.
Ja, gute Atmosphäre, Zuschauer sind gut, sind begeisterungsfähig, stehen zu ihrem Club und daneben ist ein Flughafen. Das war mir völlig neu. Also, waren vor ein paar Wochen da, sag ich, was war denn der
Flughafen? Es gibt
nur die Bayern kommen.
Also Gladbach ist zum Beispiel mal zu einem Spiel direkt da gelandet.
Ja, und dann die Bayern immer.
Dann sind die mit dem Gepäck einfach nur drüber.
Rüber und waren dann auch mit
Abflug. Wo fliegen wir denn am Wochenende hin, um Auswärtsspiel?
Ja, also das, was in Freiburg passiert, ist außergewöhnlich. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Eintracht Frankfurt hat die beste Leistung der Rückrunde gebracht. Wie du gesagt hast, aus gegen Tottenham weggesteckt. Das war ein ganz wichtiges Spiel, auch für die Eintracht, auch fürs Seelenleben. Ich glaube, jetzt ist klar, dass es sich zum ersten Mal überhaupt über die Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Die haben noch vor Augen den neuen Siegrekord. Also Hütter ist da, glaube ich, nach wie vor das Maß aller Dinge mit 16 oder 17.
Ich glaube auch.
Wollen über 60 Punkte erreichen. Den hält auch Adi Hütter aus 2021. Ja. Beides scheint möglich. Der vierte Platz ist noch offen. Die Frage ist, wie sehr kann Freiburg noch wackeln in den letzten drei Spielen? Will heißen, kann Dortmund die Lücke noch schließen? Und kommt irgendwoher ein Lichtlein nach Leipzig? Für Leipzig. Nächste Woche gegen die Bayern. Ja. Vielleicht ist es für so eine Mannschaft ein bisschen einfacher, dann gegen Bayern zu spielen. Ich kann es nicht sagen. Leipzig ist sehr rätselhaft.
Punkt.
Das bringt uns zur zweiten Liga.
Oh.
Gut.
Die ersten 6 Mannschaften der zweiten Fußball-Bundesliga haben alle nicht gewonnen.
Ja, ich muss sagen, wie fange ich jetzt an? Also, sie haben alle nicht gewonnen.
Dingen.
Das spricht nicht für die Klasse dieser Liga, wo wir sagen immer, das ist die attraktivste und die traditionsreichste und irgendwie auch die geilste Liga. Wie hat gestern Sören Gonter gesagt, also vom FC brauchen wir jetzt auch kein Feuerwerk mehr zu erwarten. Die haben jetzt den Matchball, den gefühlten gegen Regensburg.
Ja.
Ich glaube fast, dass der Sieg dann schon reichen wird. Das werden sie auch irgendwie schaffen, weil sie eine gewisse Stabilität hinten haben und dann doch einen Weg finden, ein Tor zu machen. Dann komme ich zu meinem Herzensclub. Da muss ich ehrlich sagen, war nach dem Wochenende, alle haben ja eigentlich vorgelegt und du hast ja anders als in den Jahren zuvor, du warst ja immer noch, du bist immer noch die beste Rückrundenmannschaft, also diese Frühlingsflatter gab es ja bisher eigentlich gar nicht so. Du hast gestern positiven Druck gehabt, weil du sonst immer darauf angewiesen warst, das Spiel müssen wir gewinnen, sonst in den Jahren zuvor, sonst war es das. Aber hier hattest du die Chance. Das Schlimmste ist ja jetzt passiert, du bist immer noch drei Punkte vor plus Torverhältnis. Ja. Und ich habe gestern tatsächlich im Stadion die Angst der Mannschaft gemerkt. Also du zündest das Stadion an mit Dompe-Verlängerung. Ja. Da denke ich doch, die kommen jetzt raus und fressen die erstmal auf. Ja. Also da waren Spieler dabei, da habe ich wirklich gedacht, die haben heute Morgen ihre Füße nicht gefunden. Da war so viel Angst da und jetzt musst du natürlich nur warten. Merlin Polzin, der bisher einen überragenden Job gemacht hat, ist das erste Mal in seiner jungen Trainerkarriere, ja, nimmt sich die erste Krise jetzt fast zur Unzeit, ja, musst du sagen. Ne? Und ich glaube, dass jetzt auch Stefan Kunz, der bisher sich ja sehr in Zurückhaltung geübt hat, also die Bühne hatte ja Merlin die ganze Zeit, der muss jetzt, glaube ich, noch näher an die Mannschaft ranrücken. Ich habe gestern mit ihm kurz gesprochen. Du wirst dich erinnern, ja. 91, alles war um Betze bereitet,
ja, ja,
zur Meisterschaft, ja, 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 verlieren, ja, ja, zu Hause gegen Gladbach, ja, 3-2, ja, und alle sagen, okay, das war's, und gewinnen, ja, dann in Köln 6-2. Ja. Also er kennt diese Situation.
Ja.
Ich glaube schon, dass er jetzt was näher ranrückt. Also ich habe ihn vor dem Spiel gesehen, da war das jetzt noch kein Thema, muss er auch, glaube ich.
Das ist schon überraschend, ne? Das ist ja wie so ein psychologisches Phänomen. Das kann doch nicht sein. Also der HSV hat's ja immer noch. Also wir wollen jetzt nicht alles in Sack und Asche hauen. Wie du sagst, 3 Punkte Vorsprung plus Torverhältnis. Das ist eine Top-Ausgangsposition für die, ja, letzten 3 Spiele. Ja. Immer noch.
Ja.
Aber wir haben vorher schon kurz gesprochen, es sind ja auch einige dabei, die in den letzten Jahren die Frühjahrsflatter nicht mitgemacht haben. Ein paar sind dabei, die sie mitgemacht haben. Was da für eine Energie entsteht, in die eine oder in die andere Richtung. Das ist ja, das finde ich phänomenal. Das muss ich ehrlich sagen. Also es begeistert mich. Du guckst dir das an und sagst, das gibt's doch gar nicht.
Und weißt du,
was passiert? Das gibt's doch gar nicht.
Weißt du, was ich auch phänomenal finde? Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen. Da sagt er, ja, im April verlieren die ja immer. Da sage ich, weißt du, dass die vor 3 Jahren, als sie unter Tim Walter 2,5 Jahren in die Relegation gekommen sind gegen Hertha, haben die 5 Spiele gewonnen.
Ja.
Also es stimmt ja teilweise auch gar nicht, was es für Mythen darum gibt. Ja. Aber alle gucken drauf und sagen jetzt, boah, die scheitern schon wieder.
Und du sagst bei jedem Punkt, und wir machen es ja auch, ne? Wir sitzen hier in der Runde, da gab es am Wochenende Unentschieden in Regensburg, sag, oh, jetzt geht's los.
Und dann habe ich dem gesagt, die müssen auf ein negatives Erlebnis sofort positiv antworten, weil sonst die ganzen Geschichten, ob die stimmen oder nicht, alle wieder aufs Tableau kommen.
Haben sie ja auch jeweils gemacht. Nur jetzt die letzten Spiele, oder wenn du es dann noch über ein paar Wochen spannst, dann ist es wie so treibsandartig in Richtung.
Ja, und ich weiß ja selber, ich habe ja gesagt, Braunschweig, das kann mal passieren, ein schlechtes Spiel, und Braunschweig war überragend. In Schalke waren die Begleitumstände, die haben jede Grätsche gefeiert wie ein Champions-League-Triumph, trotzdem einen Punkt mitgenommen. Nur jetzt.
Regensburg in Unterzahl, ne?
Ja, genau. Ja. Aber zu dem Spiel gestern fällt mir nichts mehr ein, wo ich jetzt sagen kann, das war irgendwie, habe ich einen Ansatz gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen gestern.
Ja.
Und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, du sprichst es hier an, es sind ja auch Leistungsträger wie Reis und sowas, die jetzt, und Selke, ich glaube schon, dass es in der Mannschaft stimmt.
Ja.
Vielleicht muss man sie jetzt mal untereinander auch sich mal angiften und sagen, ey, also wir wollen jetzt nicht eingehen in die Geschichte, weil da hängt ja echt jetzt auch eine Menge dran, sondern wir machen es jetzt einfach.
Ja.
Und wie du ja gerade sagst, Darmstadt-Ulm führt, dieses Programm gibt dir ja trotzdem noch alle Chancen, aber wir haben auch vor Karlsruhe und Braunschweig gedacht, das gibt dir alle Chancen. Ja. Ne? Also das ist schon jetzt gerade von der Birne her keine ganz einfache Situation.
Aber das ist ja auch oft die Schwierigkeit, genau, das Restprogramm, ja,
Darmstadt-Ulm führt.
Genau, aber dieses Restprogramm, was wir immer besprechen, manchmal ist es auch nicht gut, wenn du dann gegen so Mannschaften wie Darmstadt eben spielst, für die einfach so, ey, Sonne scheint, lass mal wieder
und gucken. Und für Ulm, die kratzen treffen und beißen auch. Also das ist in der Form von gestern, ist das Spiel kein Selbstgänger. Das ist auch
ich meine, Ulm mitten im Klassenkampf. Ne?
Ja,
Darmstadt, immer wieder eine gefährliche Mannschaft. Raus aus allem.
Was sagen
die Sonne so? Scheint.
Genau.
Ja.
Und dann Lilien und Lilien.
Ja, genau.
Und Lilien und Lilien.
Sag, dann lass doch mal gucken. Dann haben wir nochmal die Butze voll. Dann gucken wir mal, was geht.
Aber gestern war halt das Ding, zum Abschluss, wir müssen ja noch auf die anderen auch gucken, außer Dompe und vielleicht Reis habe ich auch keinen gesehen, der sich gestern mal weil oft gibt's das ja so, man kennt das ja selber. Oh Gott, mir schlackern heute so die Beine, ich krieg gar nichts hin.
Hast du geschlackert? Hat's bei dir geschlackert?
Ja, dann irgendwann im Spiel hat's mir ja geschlackert. Nee, ich war limitiert, aber ich konnte in den großen Spielen das Schlackern abstellen.
Ja.
Also in den wichtigen für mich damals, ne?
Ja.
Wie Rheinland-Meisterschafts-Endspiel oder sowas. Aber du hast ja dann oft einen in deiner Mannschaft, wo du denkst, dem gebe ich jetzt den Ball.
Ja.
Wilmots war früher so einer auf Schalke.
Ja.
Dem gebe ich jetzt den Ball, der macht damit einfach was. Und so Spieler will ich jetzt sehen in Darmstadt.
bin ich gespannt. Gut, ja, der FC verliert in Hannover. Es war eigentlich ein Spiel wie immer, ne?
Boah, da waren gestern 15.000 Kölner dabei. Irre. Da waren viele so stinksauer.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja, ja. Weil das war halt auch wieder so ein Ding. Boah, man muss kein Gelb-Rot, glaube ich, musste nicht geben. Aber das war zu wenig. Wobei, da wird der Sieg gegen Regensburg reichen. Genau. Und die Frage ist jetzt, was ist zum Beispiel mit Lautern? Ne? Die haben gewonnen.
Ja. Düsseldorf Trainerwechsel.
Trainerwechsel.
Wobei ich finde, Thorsten Lieberknecht, ne? Passt. Ich mag das Bild nicht, aber mir fällt kein besseres ein. Wie Arsch auf Eimer zum ersten FC Kaiserslautern.
Ja, ist ja ein lauterer Junge.
Absolut.
Ja. Pfälzer Junge.
Wie der da saß und wie erfüllt er über die Atmosphäre gesprochen hat. Und die Art und Weise, wie der, ich mag ihn eh persönlich auch gerne.
Ich mag ihn auch, ja.
Das passt irgendwie zusammen. Das könnte nochmal einen Push geben.
92 deutsche A-Jugendmeister mit dem ersten FC Kaiserslautern, ja, gemeinsam mit Thomas Hengen.
Ja.
Wobei man da ja auch sagen muss, ich finde die Art von Markus Anfang sehr sperrig. Man hat oft bei ihm das Gefühl, auch wenn du mit ihm sprichst, er fühlt sich immer so ein bisschen verfolgt. Mhm. Aber man muss schon sagen, die haben echt guten Fußball teilweise gespielt, Lautern. Lieberknecht ist ja alte Betze-DNA. Das Ding muss brennen, der Rasen muss brennen und wir ergeben uns nirgendwo. So.
Aber das passt in die Phase, in die Saisonphase passt es eigentlich ganz gut. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ich hätte jetzt auch vor zwei Wochen nicht gedacht, dass Markus Anfang vor dem Ende am Betze steht.
Aber sie haben dreimal verloren.
Ja.
Ich glaube, sie denken auch an die historische Chance jetzt gerade, zumindest Dritter zu werden vielleicht. Ja, und deshalb haben sie gewechselt. Ja. Das hat er ja schon mal gemacht, mit Antwerpen und Schuster vor der Relegation, die du damals in Dresden gemacht hast. Trotzdem bleibt schon festzuhalten, dass Markus Anfang dieser Mannschaft schon auch eine spielerische DNA gegeben hat. Mit Spielern wie Ritter und Ache. Ach ist ja viel zu gut für die zweite Liga eigentlich. Ja. Ne? Also das ist schon da. Dann hast du Düsseldorf, die liegen 0-3 zurück gegen Nürnberg. Die spielen wirklich keinen guten Fußball, aber das sind Widerstandskämpfer, mein lieber Herr Gesangverein. Also da habe ich schon Achtung vor. Ja. Elversberg ist immer noch dabei, 94. in Paderborn.
Magdeburg
spielt jetzt gegen Münster zu Hause. Ja. Die schmeißen übrigens einen Trainer raus, der 5 Jahre da war, wo ich denke,
boah. Das habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Also den habe ich wirklich nicht verstanden.
Christian Panda übernimmt jetzt.
Ne, echt?
Ja.
Ist das sicher?
Ja, habe ich gerade gelesen.
Echt?
Ja.
Okay, ich dachte, ich hatte irgendwas heute mit den Co-Trainern gelesen. Also 29 Punkte mit dieser Mannschaft zu haben, die von der 4. in die 2. Liga durchmarschiert ist. Und jetzt punktgleich mit dem Relegationsplatz. Ja. Also ich bin jetzt hier gar kein Anführer des Sascha Hildmann Fanclubs. Aber das finde ich wirklich unglaublich.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Also da jetzt den Trainer rauszuwerfen.
Ich habe mir gedacht, was habt ihr denn für eine Erwartungshaltung? Ihr seid dabei im Kampf um den Relegationsplatz. Ja. Also ist doch alles gut gelaufen.
Ja, gut, sie waren im Februar, waren sie glaube ich 5 Punkte sogar vor dem Relegationsplatz. Ja. Aber dass Braunschweig plötzlich so einen Lauf kriegt, da kannst du ja auch nicht unbedingt mitrechnen. Und Braunschweig ist besser besetzt als Münster. Ne?
Das bringt uns ja eigentlich zum
Wagner der Woche, oder? Ja, zum Wagner der Woche. Gut, machen wir mal.
Bumm.
Machen wir mal.
Bumm.
Der Wagner der Woche.
Der Meidericher Spielverein ist zurück. Der erste deutsche Bundesliga-Vizemeister, die Zebras. Voll. Liga 4 war ganz schlimm, der Abstieg letztes Jahr.
Ja, erinnere mich.
Die Regionalliga West von vorne weggespielt als großer Favorit. Dietmar Hirsch als Trainer. Waren jetzt 16.000 mit dem Borussia-Park gegen Borussia Mönchengladbach 2 gespielt. Großartig. Ist ein geiler Verein mit einer geilen Hymne. Da gibt es einen Club im Revier. Ich finde es einfach schön, dass solche Vereine zurückkommen. Ja. Ich würde es mir auch wünschen, dass Offenbach endlich mal wiederkommt oder sowas. Aber im ersten Jahr diesen Druck geschultert. Klar, der höchste Etat und alles, muss man sagen. Aber du musst ja trotzdem diese Geschichte dann noch meistern. Ja. Herzlichen Glückwunsch an die Zebras. Freue mich sehr, dass sie zurück sind.
Ich habe an Duisburg auch immer besondere Erinnerungen. Gemeinsame Erinnerungen. Da denke ich jedes Mal dran. Jedes Mal.
Da haben wir einige gemeinsame Erinnerungen.
Ja, aber eine besondere. Ja,
genau.
Wo du dich an Horst Köppel.
Karneval Samstag.
Wo du dich an Horst Köppel
angelehnt habe.
Eingehängt hat er sich mit eiskalten Schweißperlen auf der Stirn. Genau. Wir wollen es nicht weiter vertiefen. Timo?
Wir haben ja eigentlich noch eine neue Rubrik.
Ja.
Ja. Und?
Ja, der Jingle hat es nicht ganz geschafft.
Ach, ja, gut, das ist ein heiser Nadel gestrickt. Mit heiser Nadel gestrickt.
Aber wir haben uns für eine Grafiklösung entschieden, die wir jetzt mal zeigen können. Denn es geht ja um unsere neue Rubrik. was war eigentlich am?
Das ist ja geil.
Also, wir haben den Videotext von 1923, vom 28. April gefunden.
Das ist
denn damals, wie ihr wisst, wurde das alte Wembley-Stadion eröffnet. mit dem Whitehorse Final im FA Cup. Bolton Wanderers gegen West Ham United.
Genau. Das ist ja Wahnsinn.
Dann auf Seite 266 kann man natürlich passend zum Wembley Stadion über die Torlinientechnik lesen.
Ja, und ey, was du alles machst, ist geil. Ja, dieses Whitehorse Final war doch da. Da waren doch, glaube ich, irgendwie 210.000 Menschen im Stadion. Also 40.000 mehr als eigentlich erlaubt sind. Und da ist ein Constable auf dem weißen Pferd da rumgeritten und hat die stürmenden Fans zurückgehalten einfach. Ne?
Das ist fast richtig. Es waren 127.000 Karten verkauft. Die gingen in den offenen Verkauf, sagte man damals. Ja. Es waren fast 300.000 da. Und das Pferd, es hieß nämlich Billy, war ein graues Pferd. Es ist auf den Schwarz-Weiß-Aufzeichnungen von damals zu sehen. Es sind ganz viele Pferde da, die sozusagen die Zuschauer, die auf die Ränge und auf den Platz gekommen sind, geteilt haben, um den Platz wieder frei zu machen. Und Billy hat halt geleuchtet, weil es so grau war. Darum ist Billy so berühmt und die ganzen anderen Pferdchen, die haben es nämlich nicht geschafft in deine Geschichte.
Also, also das heißt, außer der Farbe war fast alles richtig, was ich gesagt habe.
Aber auch da kam um 18.30 Uhr die Glanzparade und um 19.30 Uhr die Wiederholung.
Aber auch geil.
Danach die Hymne und dann Testbild.
Erstausgabe der Time erscheint. Großartig.
Charlie Chaplin ganz privat auf 180. Dann finde ich auch gut, die Butterpreise.
Ja, klar. Ja, das war natürlich ein Grammophon. Marlene Dietrich live. Das ist ja eine Seite für die Ewigkeit.
Das ist wirklich.
Ich kann mir das vorstellen, wenn wir da jetzt auch den Jingle dann zunächst haben, dann können wir das machen und dann können wir uns da mal was ausdenken. Super. Das ist doch was für dich. Super.
Didi Hamann-Bridge.
So sieht's aus. Ja. Nicht, ne? Das letzte Tor.
Das Tor Wembley, Joe First.
Ja.
Wer hat damals, der war der Bundespräsident der zur damaligen Zeit, der hat gesagt, ich hab's gesehen, der war klar drin. Der deutsche Bundespräsident, Herbert Lübcke.
Ach so.
Nee, Heinrich Lübcke. Heinrich Lübcke. Er hat es gesehen, er war klar drin.
Das war der Präsident, der mit der englischen Sprache so ein bisschen Probleme hatte, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss nur sagen, bei der EM hier, bei der Corona-EM 21, hatte ich das Vergnügen, beim Spiel England-Deutschland im Stadion zu sein, also schon im neuen Wembley-Stadion.
Ja.
Da durften offiziell nur 45.000 rein. Also ich bin mir sicher, es waren 70 oder 80.000.
Ja.
Und ich habe, du hast gemerkt, die hatten Angst vor den Deutschen, die Engländer, unfassbar. Ah, nee, gegen euch, das geht ja wieder nicht gut. Und dann fällt das 1-0 und dachte, es wäre ein Exorzist durch Wembley gegangen. Also so etwas, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wie die explodiert sind, das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn.
Ja, das stimmt, aber da durften wir nicht reisen, das habe ich von hier gemacht.
Kleine Anmerkung noch der Redaktion, weil das hier aufkam, den Videotext gab es damals noch nicht. Nur, dass
das muss man wissen.
Ne?
Hat das der Geißler gesagt?
Nee, das wurde hier geschrieben.
Wo in der,
denk darüber nach.
Wo ist denn Alex? Guck mal. Yeah.
Da sind sie.
Ja, beide.
Ja, beide, klar.
Aber ist doch gut, wenn jetzt zum Ende der Sendung der Hebel funktioniert, oder?
Ja.
Habt ihr das Fenster offen eigentlich? Sieht so aus, ne?
Ich glaube, wir haben die ganze Zeit Schwarzbild rausgedrückt.
Vor 50 Jahren übrigens, darf man auch sagen, wenn wir so eine Rubrik haben, Borussia Mönchengladbach den UEFA Cup gewonnen gegen Twente Enschede, 5-1 in Enschede, mit einer Riesentruppe.
Da gab es keinen Videotext.
Heinkes, Simonsen, Jensen, Bonhoff, Vogts.
Boah. Das ist eine nächste Woche, du kannst dir für nächste Woche was aussuchen.
Ja klar.
Okay?
Nur mein Vorschlag diese Woche wurde von dir ja einfach so en passant.
Das Ding war klar.
Das Ding war klar.
Aber ich finde das...
Mit dem Videotext, das ist Wahnsinn.
Können wir den Videotext noch einmal zeigen?
Bitte, Timo, das ist genial.
Wir haben aber nur noch 30 Sekunden.
Ja, das macht ja nichts.
Damit kannst du ja rausgehen.
Das ist genial.
Alleine auch das Subtile. Torlinientechnik nicht nötig. Ne?
So. Also es ist immer
und auch die Seite. Auch
so. Und deshalb haben sie den Vertrag von Timo Schmidtchen mit Pauken und Trompeten verlängert.
Genau. Das ist übrigens mal erst ein Applaus wert. Und ich gucke links oben, das Synonym. Ist das der Parmesanbaum vielleicht sogar?
Oh. Nee, das ist das Glanzparaden-Logo in Videotext.
Das war die Glanzparade für diese Woche. Nächsten Montag sind wir wieder da. Thomas Wagner ist da, Timo Schmidtchen ist da. Ich habe mir auch sonst nichts vorgenommen. Das wird toll. Schöne Woche. Sportlich bleiben. Bis zur nächsten.
Tschüss. Macht's gut. Von Kastelrot bis rauf zur Seite.